Weltgewandt mit Olaf Würz. Erdig, echt, unterwegs. Geschichten von Menschen, Begegnungen und einem Leben auf Reisen. Wenn manche Menschen hören, dass ich Biersommelier bin, dann denken viele zuerst an Verkostung. An Aromaräder, an Bierstile, vielleicht an Foodpairing, an Fachbegriffe. Und natürlich gehört all das dazu. Aber für mich war Bier nie einfach nur ein Getränk. Bier war für mich immer auch Begegnung. Kultur, Geschichte, Handwerk und vor allem ein Türöffner zu Menschen, ein Zugang zu einer Kultur. Auf meinen Reisen habe ich immer wieder erlebt, dass gerade dort, wo Menschen etwas mit Leidenschaft herstellen, echte Gespräche entstehen. Nichts inszeniert, nicht geschniegelt, sondern ehrlich. Und genau deshalb entstand irgendwann auch mein Blog Bierweltreisen auf meiner Webseite olafwürz.de. Dort geht es nicht einfach nur um Bierbewertungen, sondern um Orte, um Menschen, um Atmosphäre. Um die Frage, wie sich Gesellschaft, Kultur und Geschichte eben auch in einem Glas Bier spiegeln. Während ich diese Folge aufnehme, sind wir bereits seit einiger Zeit unterwegs. Als Familie. Durch Südostasien. Von Prag über Istanbul ging es nach Malaysia, dann weiter nach Thailand und Indonesien. Und genau dort wurde mir wieder bewusst, warum mich Bierkultur auf Reisen so fasziniert. Denn oft versteht man ein Land nicht zuerst über Sehenswürdigkeiten, sondern über Alltagskultur, über Märkte, Straßenküchen, Gespräche. Und manchmal eben auch über Bars, Brauereien und lokale Trinkkultur. Gerade in Asien entstehen derzeit unglaublich spannende Entwicklungen. Tradition trifft Moderne, lokale Identität trifft internationale Einflüsse. Und oft passiert genau dort etwas Interessantes, wo Menschen beginnen, eigene kreative Wege zu gehen. In Bangkok, in Kuala Lumpur, in Sri Lanka, in Bali. Und genau deshalb möchte ich euch heute mitnehmen in diese andere Form des Reisens. Eine Reise durch Bierkultur, Begegnung und Geschichten. Ich erinnere mich an Bangkok. An kleine Craft-Bier-Bars zwischen Straßenküchen und Verkehrschaos. An diese unglaubliche Energie der Stadt. Thailand hat offiziell strenge Alkoholgesetze. Große Brauereien dominieren den Markt. Und trotzdem entstand dort in den letzten Jahren eine kreative, fast rebellische Craft-Bier-Szene. Kleine Bars, experimentelle Brauer, Menschen mit Leidenschaft. Und plötzlich sitzt man irgendwo mitten in Bangkok zwischen Einheimischen, Expats und Reisenden und spricht nicht nur über Bier, sondern über Gesellschaft, über Freiheit, über Kultur. Bangkok selbst ist dabei natürlich eine Stadt der Extreme. Tempel neben Hochhäusern, Streetfood neben Luxusmalls, Hitze, Lärm, Bewegung. Und genau in diesem Chaos entstehen oft die spannendsten Begegnungen. Ähnlich spannend war das in Malaysia. Ein mehrheitlich muslimisches Land. Und gerade deshalb wirkt Bier dort oft fast wie eine kleine Parallelwelt. Malaysia ist ein kultureller Schmelztiegel. Malaiische Traditionen, chinesische Einflüsse, indische Gemeinschaften. Und genau diese Mischung prägt auch die Kulinarik und das gesellschaftliche Leben. In Kuala Lumpur entdeckte ich wirklich spannende Craft Beer Locations. Unter anderem das Taproom vom Paper Kite Brewing. Tropische Wärme, künstliche Wasserfälle, eine entspannte Atmosphäre. Und da sitzt man dann mitten in Südostasien mit einem erstaunlich guten Stout oder Witbier in der Hand. Besonders spannend fand ich dabei weniger das Bier alleine, sondern die Menschen dahinter. Deren Leidenschaft, deren Kreativität. Und diese junge Craft-Bier-Bewegung, die versucht, ihre eigene Identität zu entwickeln. Natürlich spielt dabei auch das Essen eine riesige Rolle. Foodmärkte, Garküchen, Nachtmärkte. Kuala Lumpur lebt über Gerüche und Geschmack. Und genau deshalb passt Craft Beer dort erstaunlich gut hinein. Auch Bali hat mich überrascht. Vielleicht gerade deshalb, weil viele die Insel zunächst mit ganz anderen Bildern verbinden. Tempel, Opfergaben, Räucherstäbchen, Reisterrassen. Diese fast allgegenwärtige Spiritualität, die den Alltag durchzieht. und gleichzeitig Surfboards vor Cafés. Digitale Nomaden mit Laptops, Australier, Europäer, Menschen aus aller Welt. Bali ist kein stiller Ort. Die Insel wirkt eher wie ein permanenter Austausch unterschiedlichster Einflüsse. Und genau dort, zwischen tropischen Nächten, internationalen Küchen und Strandbars, entwickelt sich seit einigen Jahren auch eine bemerkenswert spannende Craft-Bier-Kultur. Was mich besonders fasziniert hat, wir befinden uns hier auf einer überwiegend hinduistischen Insel mitten im größten muslimischen Land der Welt. Und gerade deshalb wirkt diese junge Braukultur fast ein wenig überraschend. Neben den bekannten Lagerbieren entstehen heute auf Bali moderne Brauereien, die sich an australischen, amerikanischen und europäischen Vorbildern orientieren. Fruchtbetonte Pale Ales, frische IPAs, kreative Interpretationen klassischer Bierstile. Man merkt dabei schnell, hier wird nicht einfach kopiert. Viele Brauer versuchen vielmehr Biere zu entwickeln, die zu diesem Klima passen. Leicht, aromatisch, tropisch. Biere für warme Abende, für Gespräche unter Palmen und für Menschen, die nach einem Tag am Meer zusammensitzen. Vielleicht zeigt Bali besonders deutlich, was mich an Bierkultur auf Reisen interessiert. Dass Bier oft weniger über das Getränk erzählt und vielmehr über Menschen, über Offenheit, über Austausch, über neue Ideen. Denn auch hier sitzen Einheimische, Surfer, Reisende und digitale Nomaden oft an denselben Tischen. Und irgendwo zwischen Gesprächen über Wellen, Reisen und das Leben steht plötzlich ein Glas Bier auf dem Tisch. Und wieder entsteht genau das, was ich auf Reisen so spannend finde: Begegnung. Auch Sri Lanka hat mich in dieser Hinsicht überrascht. Viele verbinden die Insel eher mit Tee, Tempeln und tropischen Landschaften. Vielleicht sogar mit Ayurveda. Aber auch dort erzählt Bier etwas über Kultur und Geschichte. Die Lion Brewery prägt seit dem 19. Jahrhundert die Bierkultur des Landes. Der Löwe ist nicht zufällig Symbol Sri Lankas. Und genau dieses Spannungsfeld zwischen kolonialem Erbe, tropischem Klima und moderner Entwicklung macht die Bierkultur dort interessant. Natürlich gibt es das klassische Lion-Lager, ein typischer Durstlöcher der Tropen. Aber spannend wurde es für mich bei anderen Bierstilen, zum Beispiel beim Lion Stout. 8,8% Alkohol, kräftig, komplex. Ein Bier, das international einen erstaunlich guten Ruf genießt. Dazu Weizenbiere, Red Ales. Erste spannende Ansätze einer vielfältigen Bierkultur. Und da merkt man wieder, Bier erzählt oft mehr über ein Land, als man zunächst denkt. Über das Klima, über die Geschichte und über die Menschen. Und manchmal auch darüber, wie offen eine Gesellschaft für Neues ist. Und wenn ich über Bier als Kultur, Begegnung und Weltreise spreche, da komme ich in Deutschland an einem Namen kaum vorbei. Markus Raupach. Markus lebt in Bamberg, einer Stadt, die weltweit fast schon als Synonym für Bierkultur gilt. Kaum irgendwo sonst ist Brautradition so präsent wie dort. Aber Markus ist weit mehr als nur Biersommelier. Er ist Autor, Moderator, Juror bei internationalen Bierwettbewerben, Podcaster und Referent. Und vor allem jemand, der seit vielen Jahren weltweit unterwegs ist, um Bierkulturen kennenzulernen und sichtbar zu machen. Wir kennen uns inzwischen seit einiger Zeit und was ich an Markus besonders schätze, er spricht nicht nur über Bier, sondern über Menschen, über Regionen, über Kultur. Und genau deshalb wollte ich dieses Gespräch führen, denn gerade auf Reisen merkt man irgendwann, Bier kann viel mehr sein als bloßer Genuss. Es kann ein Zugang sein, ein Gesprächseinstieg, ein kulturelles Fenster. Und manchmal entstehen genau dort die ehrlichsten Begegnungen.
Markus, super. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärst und ein bisschen Zeit nimmst mit uns heute oder mit mir heute über das Thema Bier als kultureller Spiegel beziehungsweise Bier und Begegnungen weltweit, Unterschiede in der Wahrnehmung zum Thema Bier und Gemeinschaft durch Genuss, darüber zu sprechen, weil ich bin im Moment ja für ein Jahr weltweit unterwegs und ein Thema ist Kulinarik und zur Kulinarik gehört immer Bier. Und wenn ich über Bier nachdenke, gehören darüber Menschen zu. Markus, wenn du reist, Reist du anders als die meisten?
Das, also ganz grundsätzlich natürlich, also heißt natürlich, also ich reise tatsächlich anders als die meisten, weil ich auf der einen Seite immer einen Anlass habe. Also das heißt, meistens geht es eben um eine Bierveranstaltung, um eine Bierverkostung, um eine Konferenz, eine Messe oder irgend sowas. Aber auf der anderen Seite reise ich auch eigentlich immer zu Freunden und Bekannten. Das heißt, es gibt immer so einen beruflichen Teil und einen familiären Teil. Und die Kombination ist natürlich schön, weil ich eben auf der einen Seite das professionell angehen kann, manchmal auch Geld verdienen kann und viel lernen kann und einfach neue Dinge entdecken kann. Auf der anderen Seite aber halt immer so ein bisschen willkommen bin, als wäre ich jetzt ein Familienmitglied oder ein guter Freund. Und dem werden Dinge anders gezeigt, da wird man anders empfangen und anders aufgenommen und erlebt natürlich auch intensiver. Also insofern ist das eine coole Art zu reisen.
Ja, verstehe. Also so geht's mir auch. Also wenn man so einen Aufhänger hat, wo zumindest eine Ebene besteht, die bei beiden Seiten gleich oder ähnlich ist, dann hat man einen viel schnelleren Zugang. Ja, und ich glaube, dass Bier einen sehr niederschwelligen Zugang hat. Und wenn man dann natürlich so in der Materie bewandert ist wie du, dann ist das für die meisten natürlich auch sehr spannend. Wenn du jetzt in andere Länder kommst, und ich habe gesehen, du bist ja nicht nur europaweit unterwegs, sondern du bist ja auch bei Veranstaltungen in Südafrika gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe, und auch in anderen Kulturkreisen. Was ist da oder was ist so das Spannende daran, dass das Thema Bier der Zugang ist, um diese Kulturen kennenzulernen?
Naja, ich denke mal, Bier hat, egal wo auf der Welt, also zumindest in allen Gesellschaften, wo es als Getränk erlaubt ist, hat es auch eine gesellschaftliche Funktion. Das heißt, es bringt Leute zusammen, es bringt Leute in einen Austausch, es hat so eine gesellschaftliche Kit-Funktion in irgendeiner Art und Weise. Und das heißt also, wenn man sich mit dem Thema Bier beschäftigt, ist man eigentlich immer beim Come-Together, beim Austausch, beim sich kennenlernen in einer schönen, lockeren, angenehmen Atmosphäre. Und es hilft natürlich auch, kulturelle, sage ich jetzt mal, Unterschiede, die ja logischerweise einfach bestehen, schon mal so ein bisschen zu überbrücken, weil man einfach zumindest diesen gemeinsamen Nenner schon mal hat. Also grob gesagt, wenn man über gar nichts reden kann, über das Bier, was man im Glas hat, kann man auf jeden Fall sprechen. Und von da aus entspringt sich ja dann immer irgendwie ein Gespräch. Und das heißt, es löst in vielerlei Hinsicht auch die Zungen und gibt eben da einen schönen Zugang, den man letzten Endes bekommt. Und wie gesagt, natürlich kann man auch einfach spannende Leute dadurch kennenlernen. In der Regel ist es ja mit Essen verbunden. Das heißt, man hat dann auch immer die Kulinarik. Und auch da ergeben sich dann logischerweise auch wieder Gespräche, weil man halt überall anders verschiedene Dinge isst oder auch verschieden isst und auch verschieden trinkt übrigens. Also auch da gibt es ja unterschiedliche Trinkrituale und Arten des Umgangs mit Bier zum Beispiel. Und das ist also immer wieder ein Erlebnis und ein neuer Horizont. Also ja, so würde ich sagen, ist das.
Ja, also dieser soziale Kontext beim Bier ist halt total spannend. Den empfinde ich zumindest immer so, dass du sofort in einem Gemeinschaftsgefühl dadurch bist. Und wie du sagst, wenn man über erstmal nichts anderes reden kann, über Bier kann man irgendwie immer einsteigen. Das ist wie bei Fußball, nur da habe ich keine Ahnung von. Und ja, wenn du jetzt zum Beispiel in Südafrika warst oder ich glaube, in Brasilien warst du auch schon, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ja, mehrmals schon, ja. Mhm.
Genau, jetzt bist du einmal als Experte für das Thema Bier da. Du sagst, du triffst Leute, die du kennst. Viele kommen ja auch aus diesen Ecken gerne in, ich sag mal, biertraditionsreiche Gegenden. Also sind sie ja in Bamberg und in Franken gut aufgehoben. Und ich glaube, da gibt es gute Schnittstellen, weil ihr habt ja auch in Bamberg eine der größten Spezialmalzhersteller mit Elbbier Weiermann, genau, mit Weiermann ja vor Ort. Und ich denke, darüber gibt es dann auch Kontakte, wenn Leute eben nach Bamberg kommen. Was lernst du denn über die Kulturen dann vor Ort, neben dem, dass du eben Experte bist für Bier und Bier verkostet und entsprechende Entscheidungen treffen kannst, dann von den Leuten, die du triffst und die in diesen Ländern leben?
Ja, also erstmal muss ich da, glaube ich, einfach ein bisschen philosophisch werden, weil man einfach erlebt, dass Menschen, egal wo auf der Welt, wollen einfach ein schönes Leben haben. Das ist erstmal so der gemeinsame Nenner. Und da haben vielleicht alle vielleicht manchmal gewisse andere Vorstellungen, was das genau ist. Aber es ist niemand auf der Welt, um sich prinzipiell mit anderen zu streiten und zu kloppen und auf andere runterzuschauen oder sonst irgendwie. Das heißt also, wenn man, egal wo, ob das jetzt China oder Brasilien oder Chile oder Südafrika oder sonst wo ist, und man sitzt da bei einem Bier zusammen, hat man grundsätzlich immer erstmal eine schöne, menschliche, angenehme Atmosphäre. Und man lernt dann auch, dass viele unserer Vorurteile oder Stereotypen, die man so im Kopf hat, entweder nicht stimmen oder einfach anders sind. Also zum Beispiel gibt es ja so die Idee, dass wir in Deutschland besonders effizient, besonders stringent sind und andere Länder das eben nicht sind, wohingegen man dann einfach nur lernt, es ist halt eine andere Herangehensweise und am Ende des Tages funktioniert es so und so. Und man muss einfach diese andere Herangehensweise auch akzeptieren oder auch eine andere Lebensart. Also für mich zum Beispiel am krassesten war das mal in Ägypten, weil ich damals auch sehr viel in den Familien erlebt habe und auch zum Beispiel gerade die Stellung der Frau. Also kann man von unserer Kultur natürlich, also aus unserer Sicht, vieles kritisieren. Aber man kann natürlich auch schon sehen, dass dort Dinge auch gelebt werden, vielleicht sogar besser als bei uns in Anführungsstrichen. Also wie dann zum Beispiel innerhalb der Familien, da hat der Mann dann nichts zu sagen, wenn die Tür sozusagen zugeht. Oder zum Beispiel auch in allen Transportmitteln gibt es eben für Frauen eigene Abteile. Das kann man jetzt sagen, die sind da ausgesperrt, auf der anderen Seite sind sie da aber auch geschützt. Also man muss es einfach so und so sehen und vor allem muss man akzeptieren, dass meine Sicht oder unsere Sicht der Dinge nicht immer die bessere ist. Also wir können ja nur sagen, wir finden etwas gut oder schlecht, wenn wir sagen, das Ziel für die anderen ist es, genau so zu leben wie wir. Aber wenn das gar nicht deren Ziel ist, dann gibt es eben dieses Gut und Schlecht nicht, sondern dann ist es eher andersrum. Wenn ich jetzt in Südafrika bin, muss ich mich den Gegebenheiten dort halt auch ein bisschen unterwerfen und muss ich halt damit leben, dass es so ist und zum Beispiel damit leben, dass ich halt ab einer gewissen Uhrzeit in gewisse Ecken nicht gehe, weil es einfach besser ist und kann ich mich drüber beschweren oder nicht? Es ist halt einfach so. Wie gesagt, es gibt einfach ganz viele Punkte, wo man einfach intern den Filter nochmal reinschalten muss. Da ist jetzt eine Situation, die ist für mich komisch oder unangenehm oder wie auch immer. Hat das jetzt was mit mir zu tun? Hat das vielleicht was damit zu tun, dass die Sichtweisen einfach anders sind auf allen Seiten? Und was kann ich von meiner Seite aus dafür tun, um das irgendwie besser zu machen? Und wenn man dann gemeinsam daran arbeitet, funktioniert es meistens. Also ich habe ehrlich gesagt wirklich so gut wie nur angenehme Situationen erlebt, selbst in schrägen Ländern und selbst in schrägen Situationen dort.
Ja, das finde ich ganz schön, dass du das so sagst, weil das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Wir wachsen auf in einer Gesellschaft, die uns ein Bild vermittelt, ja, und in dem wir im Grunde, man spricht ja immer von einem Narrativ, ja, einer Sicht der Dinge, einem Weltbild, das man anerzogen bekommen hat. Aber es ist eben nur eine Brille. Ja? Und es gibt unterschiedliche Brillenstärken, es gibt unterschiedliche Brillenformen und manche haben sogar Beschichtungen. Ja? Also daher gibt es 1000 Varianten, wie man die Welt sehen kann und was man einfacherweise mit richtig und falsch bestätigen kann. Und ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, richtig und falsch ist ganz schwierig. Ja, es ist einfacher für uns, damit wir uns einordnen können. Ja, es ist immer besser schwarz und weiß, weil dann muss ich nicht weiter über die Dinge nachdenken. Aber die Sichtweisen und die Wahrnehmung der Welt ist eben so vielschichtig, dass das die beste Herangehensweise ist, dafür offen zu sein und sich darauf einzulassen. Ne? Das ist genau super. So sehe ich das auch. Und das Schöne daran ist, dass es gibt Gesellschaften, wo, wie du schon gesagt hast, das Bier nicht in der Gesellschaft akzeptiert ist. Aber eigentlich gibt es schon immer gewisse Zugangsmöglichkeiten, wo das Kollektiv einer Gesellschaft dann doch eben über über irgendwas besonders Kulinarisches zusammenkommt. Und wenn du jetzt in so einem fremden Land, Südafrika oder in Brasilien oder wo auch immer du unterwegs bist, in eine kleine Brauerei kommst, was sind so die ersten Sachen, die du da wahrnimmst? Was ist da so dein Gefühl?
Ja, das ist auch total spannend, weil im Grunde gibt es da ja, sagen wir mal, mindestens 2 verschiedene mögliche Situationen. Also entweder ist es eine Brauerei, die sich quasi eine, in Anführungsstrichen, westliche Brauerei als Vorbild genommen hat. Also jemand, der zum Beispiel eine Ausbildung vielleicht sogar gemacht hat in Europa oder in den USA oder der dort halt schon mal war oder wie auch immer. Und dann sieht das im Grunde ein bisschen so aus wie zu Hause. Also die haben dann meistens auch Brauerei-Equipment, was so ähnlich ist oder vielleicht sogar aus Europa oder den USA ist. Und auch die Mechanismen, was sie da so anwenden, ist oft auch ähnlich. da ist es dann in der Tat so, dass man ein bisschen dann auch natürlich geneigt ist, die eigenen Standards so ein bisschen anzusetzen. Das heißt also, man vergleicht das automatisch ein bisschen. Ist das, schaut so aus wie zu Hause? Ist das zum Beispiel auch so sauber wie zu Hause? Ist das so von der Logistik angelegt und so weiter halt? Das ist das eine. Und in so einem Setting ist es dann tatsächlich auch oft so, dass die natürlich, wenn ich da jetzt komme, meistens ja im Rahmen von irgendeiner Bierveranstaltung oder sowas, dann wissen die ja, okay, da, also entweder kennen sie mich oder sie wissen halt, okay, das ist jetzt jemand aus Europa, der da irgendwie eine Bierakademie hat oder Bierjudge ist oder so. Und dann gibt's da tatsächlich oft auch so ein gewisses Aufschauen im Sinne von, da ist jetzt ein Experte in Anführungsstrichen, obwohl das gar nicht unbedingt so sein muss, denn ich bin ja zum Beispiel jetzt nicht der beste Bierbrauer, muss ich für meinen Job ja auch nicht sein, aber da sind in der Regel alle Leute, mit denen ich da zu tun habe, besser als ich. Dementsprechend ist es dann oft auch so eine Sache, das erstmal so ein bisschen wieder runterzupegeln und zu sagen, natürlich kann ich dir zu deinem Bier was sagen und ich kann meine Meinung dazu haben und ich kann dir in vielerlei Hinsicht helfen und dich unterstützen, aber deswegen sind wir nicht auf einem unterschiedlichen Level oder sowas, sondern wir reden da einfach miteinander auf einer freundschaftlichen Ebene und so entwickelt sich das dann auch und dann entspinnen sich daraus oft interessante Gedanken. Also zum Beispiel in Südafrika hatten wir dann ein großes Thema, dass es dort gibt's Hopfenanbau und der wird von den großen Brauereien, hauptsächlich AB InBev, aber auch Heineken und Carlsberg, gesteuert für ihre Biere. Das heißt also, die haben da eben Hopfensorten, die dafür gezüchtet sind, dass sie für diese Biere gut funktionieren. Logischerweise haben diese Hopfensorten jetzt keine besonders extremen Aromen oder irgendwelche besonderen Eigenschaften, weil sie ja dafür gemacht sind, in einem Easy-Drinking-Light-Lager wunderbar zu funktionieren. Und dann hatten wir eben eine Zusammenkunft mit den Brauern und dann war die Frage, okay, wir würden gerne sowas wie einen südafrikanischen Bierstil oder sowas erfinden. Und da würden wir gerne unsere südafrikanischen Hopfen irgendwie verwenden. Da sind wir dann eben in so einer Diskussion darauf gekommen, dass es ja eigentlich viel sinnvoller wäre zu schauen, okay, was gibt es denn vor Ort an Pflanzen, an Kräutern zum Beispiel, an Blüten oder auch an Hölzern oder anderen Hefen zum Beispiel. Also einfach andere Zutaten, natürlich auch Grundsubstanzen. Also Afrika ist ein super gutes Beispiel. Afrika hat für alle die Klimazonen, die es da gibt, eigentlich autochthone, gute Getreide, die Leute dort auch ernährt haben. Als die Europäer gekommen sind, haben sie das alles mehr oder weniger weggefegt und ihr Getreide angebaut, Roggen, Mais, Gerste, was auch immer. Was dort natürlich nur bedingt gut funktioniert hat, was dann logischerweise auch zu vielen Hungersnöten und so weiter geführt hat. Und dementsprechend aber daraus sind eben auch 90% oder 99% der Biere dort aus eben Gerste und Weizen und so weiter. Aber auch da kann man natürlich umdenken, kann zurückgehen an die historischen Getreidesorten, die man hat. Und aus denen wurde ja auch schon Bier gemacht. Und da gibt es jetzt auch, also Fonio ist zum Beispiel so ein Hirse zum Beispiel, ne? Und wie gesagt, Fonio ist so ein Beispiel oder natürlich auch die Obstsorten und so weiter. Also das kann man alles verwenden. Und da sehe ich mich dann tatsächlich oft auch manchmal so ein bisschen als Katalysator, um ihnen auch ein bisschen die Angst zu nehmen oder sie zu ermutigen, zu sagen, Mensch, vergesst mal diese ganze westliche Brille oder europäisch, amerikanische, wie auch immer, und schaut mal, wo kommt ihr eigentlich her, was gibt's da für eine Historie auch in der Bierkultur, in der Getränkeherstellung, in den Zutaten und wie könnt ihr das vielleicht zusammenbringen, um da nach vorne zu gehen. So, war ein langer Bogen. Ganz kurz noch die andere Seite, das war jetzt, wenn wir auf Brauereien stoßen, die eben bereits oder die halt so westlich denken. Und manchmal kommt man eben auch in Brauereien, die sind dann tatsächlich ganz anders. Also die haben sich eben noch nie an einem bestehenden traditionellen Thema orientiert und machen halt ihr Bier oder ihre Produkte wie immer, also wie seit Jahrhunderten oder wie auch immer vor Ort. Und das ist dann natürlich auch mindestens interessant und spannend und oft auch erstmal ein Schritt, den man überwinden muss, um das dann zu probieren. Also wenn man an Chicha-Bier in Peru oder sowas denkt, also wo man eben weiß, das wird vorher gekaut und ausgespuckt und vermengt und was weiß ich was.
Möchtest du wählen, ob sie von zahnlosen älteren Damen oder von Jungfrauen gekaut wurde?
Nein, also in meinen, leider Gottes reichte mein Spanisch nicht, um das Wort zahnlos zu übersetzen, aber das war vielleicht auch besser. Aber das Gute ist ja, die Biere werden dann ja nochmal gekocht, bevor sie dann also heutzutage werden sie gekocht, bevor sie dann hergestellt werden, und dementsprechend ist das alles gar nicht so dramatisch. In Afrika zum Beispiel fand ich das auch, also in Afrika ist ja auch so ein Wort, Afrika ist ja nicht ein Land, das sind ganz viele verschiedene, mit ganz vielen verschiedenen Kulturen, ist oft vielen auch nicht bewusst, aber also zum Beispiel in Südafrika, wo ich da eben war, da gibt's viele so Brautraditionen, die da gerade bei den Frauen, bei den Großmüttern oder so liegen, und die sind dann auch, sagen wir mal, heilig oder zumindest heimlich. Und da hat man jetzt als normaler Fremder auch gar nicht den Zugang. Also die wollen dann auch nicht, dass man da zuschaut, die wollen da auch nicht drüber reden, wollen das auch nicht weitergeben, wollen auch nicht, dass man da einen Film und ein Foto macht. Muss man dann auch akzeptieren. Also ist dann tatsächlich auch mal blöd, aber auch das ist dann eine Frage von, ist eben so Kultur und Respekt und Akzeptanz. Und man lernt auch. Also nächstes Mal würde ich da vielleicht ein bisschen anders rangehen. Aber auch da, also es ist, finde ich aber auch gut auf der anderen Seite, dass man da noch konsequent ist. Also dass es dann eben auch diesen Respekt gibt und man sich zum Beispiel über den Willen dieser alten Dame nicht hinweggesetzt hat. Hätte man ja auch machen können, das hätte ich nie erfahren, ob da jetzt ein Film irgendwo ist oder nicht. Also, aber so ist es eben. Also es gibt wirklich spannende Begegnungen und eben diese ganz unterschiedlichen Herangehensweisen. Meistens gibt es die Brauer der ersten Linie, die eben eher so dem klassischen Modell, was wir hier so kennen, auch folgen und dann aber Gott sei Dank versuchen, mit ihren heimischen Produkten und Rohstoffen sich da ein bisschen zu emanzipieren.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das haben wir ja, bin in Griechenland, war es jetzt, ich war jetzt letztens auf Menorca. Da ist jemand, da gibt es eine einzige kleine Brauerei. Also er ist auch dabei und versucht eben mit den Kräutern der Insel zu arbeiten und an ganz alte Traditionen wieder anzuschließen. Und das finde ich wirklich spannend. Ja. Oder in Mallorca, in Soller, na klar, wo soll die Orangenschale besser wachsen als da? Also da noch, ne, also besondere Dinge wieder zu finden. Und das ist, ich glaube, das ist genau wie du sagst. Da gehört ein gewisses Selbstbewusstsein zu. Und da man ja oft dann nach Westen schaut, wie du gesagt hast, ist man sich eigentlich gar nicht bewusst, was für eigene Traditionen man mit einbringen kann, um eben diese Vielfalt von Bier wieder richtig spannend zu machen. Jetzt hast du einmal erzählt, wie das so ist, wenn du in so eine Brauerei reingehst. Was merkst du denn bei diesen Leuten, die so eine kleine Brauerei machen und was Besonderes wollen? Sind die irgendwie anders motiviert? Sind das besondere Leute?
Naja, tatsächlich gibt es da auch Unterschiede. Also gerade in Anführungsstrichen solchen Ländern, also das mag ich gar nicht so gerne sagen, aber wenn wir halt sagen wir mal so in der Südhalbkugel sind, sagen wir mal so, ist es eben meistens so, dass es unheimlich passionierte Leute sind, also die wirklich auch für das Thema brennen. Brasilien ist da auch ein gutes Beispiel, weil das Thema Bier dort ein unglaublich junges Thema ist. Also im großen Unterschied zu hier, wo wir jetzt sagen, wenn wir in Deutschland so eine Umfrage machen würden, wer würde sich wirklich so ein bisschen als Bierfan oder Biernerd oder so bezeichnen. Da hätten wir früher schon nur die 50, 60, 70-Jährigen bekommen und die Craft-Bier-Generation, die es zwischendurch mal gab, ist jetzt halt auch schon 50. Also da hat sich auch viel getan. Und wenn man in der Jugend eben fragt, da ist nicht so großes Interesse dran und auch wenig Passion. Und in Brasilien ist es genau andersrum. Also da beschäftigen sich eben gerade die sehr jungen Leute, sagen wir mal logischerweise da, glaube ich, ab 18 ist es erlaubt, also da aufwärts, beschäftigen sich dann wirklich da mit dem Bier, sehen das auch als Zukunftschance, als Berufschance, sind da auch durchaus kreativ, wie man damit dann vielleicht für sich selber auch Lebenswege öffnen kann. Und das macht unheimlich Spaß, wenn man da vor Ort eben ist und dann so ein Bierfest in Anführungsstrichen hat, wo die dann alle da sind, weil das ist so die eine Seite, wirklich Leute, die das als Lebensmotto sowohl privat als auch teils beruflich sehen. Dann fand ich auf der anderen Seite zum Beispiel in den USA total krass, dass es da viele gibt, die das eher als knallhartes Businessmodel sehen. Also ab dem ersten Tag, wo die aufmachen, wissen die schon, wann sie verkaufen. Sozusagen. Also die, natürlich finden die irgendwie Bier toll und machen das auch gerne, aber sie haben den ganz klaren Plan. Dieses Jahr wachse ich so viel, dieses Jahr wachse ich so viel und dann geht's so weiter und in 3, 4, 5 Jahren bin ich so groß und dann suche ich mir jemanden, an den verkaufe ich meine Brauerei und dann mache ich was anderes so ungefähr. Und das ist auch wieder ganz anders, zum Beispiel im Kontrast zu meiner Heimat. Ne, weil hier zum Beispiel, wenn du irgend so eine fränkische Brauerei fragst, die nächste Generation, die da jetzt irgendwo ist, ich meine, die machen seit 500, 600, 700 Jahren ihr Bier, sind seitdem nicht groß gewachsen, sage ich mal, auch von ihrem Ausstoß her und so. Die versorgen halt ihre Ortschaft und sind da halt zentral und finden das auch gut. Die sagen, wir produzieren was und das, was wir produzieren, verkaufen wir und damit sind wir zufrieden und alles ist gut. Und da ist jetzt nicht der Drang, wir kaufen nächstes Jahr noch einen Sudkessel und in 2 Jahren noch 5 und dann sind wir so groß und so, sondern das ist einfach ein ein Zufriedensein mit der Ist-Situation und eher das als Teil des Lebens sehen, was eben das Leben ermöglicht, aber halt einfach auch so ist.
Ich verstehe genau, wie du das meinst. Dass ganz andere Sichtweisen auf das Produkt sind und welcher Teil des Lebens sowas ausmacht. Aber dann geht es eigentlich gar nicht um das Bier, wenn du unterwegs bist.
Ich muss sagen, es geht immer weniger um das Bier. Also am Anfang war es in der Tat so, dass es mich schon auch natürlich sehr gereizt hat, neue Biere kennenzulernen, neue Biersorten, Bierkulturen, Brauverfahren, was auch immer. Das war sicherlich am Anfang, also vor vielleicht 20 Jahren oder sowas, im Vordergrund gestanden. Je mehr man allerdings natürlich das immer wieder tut, umso mehr gibt es einfach auch weniger Neuigkeiten, die man so entdeckt, jetzt von der Produktseite her. Und dafür rückt halt das andere viel mehr in den Vordergrund, weil du auch die Leute immer besser kennenlernst. Und damit bauen sich eben von flüchtigen Bekanntschaften bessere Bekanntschaften, Freundschaften auf, die dann natürlich auch dafür sorgen, dass man sich sehr viel tiefer unterhält, sehr viel mehr Anteil aneinander nimmt und sehr viel mehr eben in andere Lebensbereiche noch vorstößt, als jetzt einfach nur das Bier an und für sich.
Okay. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass wir hier so das im Raum stehen lassen, weil ja natürlich geht es irgendwo auch um gutes Bier und einen guten Geschmack, weil das gehört dazu bei der Kulinarik. Aber es ist nicht das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist eben vielleicht die Begegnung, die man aufgrund des gemeinsamen Genusses bei einer Kulinarik und bei einem guten Bier hat. Markus, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
Vielleicht zeigt gerade Bier etwas sehr Menschliches, dass Menschen einfach zusammensitzen wollen, Geschichten erzählen, Erfahrungen teilen. Und dass Kultur oft genau dort entsteht, nicht in großen Inszenierungen, sondern eben an Tischen, in kleinen Bars, in Brauereien, auf Reisen. Für mich ist Bier deshalb nie nur Genuss, sondern immer auch eine Einladung, genauer hinzusehen, Menschen kennenzulernen, Orte besser zu verstehen und manchmal sogar sich selbst. Gerade unterwegs in Asien habe ich das wieder sehr intensiv erlebt. In Bangkok, in Kuala Lumpur, in Sri Lanka, in Bali. Überall entstehen neue Bierkulturen, neue Ideen und neue Begegnungen. Und genau darin steckt etwas unglaublich Spannendes. Menschen schaffen mit Leidenschaft etwas Eigenes, etwas Lokales, etwas Verbindendes. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Markus Raupach für dieses Gespräch. Und natürlich danke an euch fürs Zuhören. Das war Weltgewandt mit Olaf Würz. Danke, dass du mich begleitet hast. Wir hören uns unterwegs.